Es geht um den furchtbar lieben Gott. Und ich fange an mit einem Ereignis, das vor rund etwa 3 Jahrzehnten passiert ist. Eine sehr spezielle Geschichte. Es ist im Januar 1992 passiert. Da ist ein praktisch neuer Airbus A320 als Air Interflug 148 von Lyon zu Abig gestartet. Es war ein französischer Inlandflug von Lyon auf Straßburg an einem nassen, kalten, nebligen Wintertag. Bis zum Sinkflug ist alles problemlos gelaufen. Aber im Anflug auf Straßburg haben die Piloten einen verhängnisvollen Fehler gemacht. Statt einem Sinkflugwinkel von minus 3,3 Grad haben sie dem Autopilot eine Sinkflugrate von 3300 Fuß pro Minute eingegeben. Und durch das ist der Airbus doppelt so schnell abgesunken wie vorgesehen. Die Piloten waren mit dem Sprechfunk, mit der Navigation so beschäftigt gewesen, dass sie den Fehler nicht gemerkt haben. Und darum ist der Airbus A320 10 Kilometer vor der Piste in Wald in der Vogesen abgestürzt. Von den 96 Personen, die da an Bord waren, haben nur gerade 1 Flight Attendant und 8 Passagiere überlebt. Unter den 8 Passagieren, die überlebt haben, war ein Mann, sagen wir Monsieur Dupont, der schon einen abenteuerlichen Tag hinter sich hatte, bevor das passiert ist. Auf dem Weg zum Flugplatz zu Lyon ist er nämlich mit seinem Porsche verunglückt. Er hatte eine Frontalkollision mit einem anderen Auto. Schon diesen Unfall hat er, also wie durch ein Wunder, praktisch unverletzt überlebt. Und er hat es trotzdem noch geschafft, dass er rechtzeitig auf den Flugplatz zu Lyon gekommen ist und seinen Flug verwünscht hat. Wenn er gewusst hätte, wie der Flug ausgeht, hätte er vermutlich gern auf diesen Flug verzichtet. Ich weiss auch nicht, wie es um Monsieur Dupont heute geht. Ich habe nie mehr etwas gehört und nie mehr etwas gelesen von ihm. Aber ich will jedoch behaupten, dass dieser Mann sicher nicht mehr der gleiche Mensch war wie vor dem katastrophalen Tag. Wenn nämlich ein Mensch am gleichen Tag 2 so fürchterliche Unfälle, die normalerweise tödlich ausgehen, überlebt, dann macht das etwas mit einem Menschen. Wenn jemand am gleichen Tag am Tod 2 Mal in die Augen schaut, dann gibt einem das zu denken. Ich bin überzeugt, dass dieser Tag das Leben von Monsieur Dupont von Grund auf verändert hat, seine ganze Lebensperspektive. Wir kommen später nochmal auf den Monsieur Dupont zurück. Jetzt aber tauchen wir in die Geschichte der Israeliten, die unter der Führung von Mose durch die Wüste gezogen sind. Begleitet von gewaltigen Wundern ist ja das Volk Israel zu Ägypten ausgezogen. Gott hat das Volk aus der Sklaverei zu Ägypten befreit und hat ihnen versprochen, er führe es durch die Wüste durch in ein Land, wo sie in Freiheit und im Wohlstand leben können. Gott hat dafür gesorgt, dass die Ägypter das Volk Israel ziehen mussten. Und er hat dann auch gesorgt, dass das Volk genug zu essen und genug zu trinken hatte. Und es ist gar nicht so einfach in der Wüste. Also jeder Israelit, der da dabei war, der hat praktisch Tag für Tag erlebt, wie Gott mit grossartigen Wundern in ihr Leben eingegriffen hat. Und trotzdem sind die Israeliten immer wieder unzufrieden gewesen. Sie haben ausgerufen, weil sie die ganze Zeit nur immer müssen Manna essen. Am liebsten hätten sie wieder zurück auf Ägypten, weil dort das Essen so abwechslungsreich war. Und das, obwohl sie eigentlich gewusst haben, dass sie dort wieder müssen als Sklaven leben müssen. Die Israeliten die haben auch immer wieder Angst gehabt, sie müssen in der Wüste verdursten. Sie hatten Angst vor den einheimischen Völkern, die auf der Sinai-Halbinsel gelebt haben. Und sie hatten sogar vor Gott selber Angst, wo er ihnen begegnet ist, begleitet mit Blitz, Donner und einem Erdbeben. Ja, und dann ist auch das mit dem goldenen Kalb passiert. In dieser Zeit, wo Gott am Mose auf dem Berg Sinai oben die zwei Steintafeln mit den 10 Geboten übergeben hat, hat das Volk am Fuß von dem Berg sich ein goldiges Kalb gießen lassen. In diesen selber gemachten Götz hat das Volk Israel mehr Vertrauen gehabt als in den lebenden Gott. In den Gott, der sie aus der Sklaverei heraus befreit hat. Kein Wunder, dass Gott wütig geworden ist über sein Volk. Und ich lese jetzt aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 32, Vers 9 und 10 a. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Gott hat doch tatsächlich sein Volk vernichten. Der Mose hat Gott angefleht und hat dann angefleht, er soll es bitte nicht tun. Er hat Gott daran erinnert, was denn die Ägypter jetzt würden denken, wenn er es nicht fertig bringen würde, sein Volk erfolgreich durch die Wüste zu führen, so wie er das ja auch angesagt hat. Der Mose hat Gott auch daran erinnert, dass er doch einen Bund geschlossen hat mit dem Abraham. Und dass er doch am Abraham versprochen hat, er mache ihm zu einem riesengroßen Volk. So gross, dass man es gar nicht zählen können. Und Gott hat sich vom Mose tatsächlich umstimmen lassen. Er hat das Volk Israel zwar bestraft, aber er hat es nicht vernichtet, nicht ausgelöscht. Aber die berechtigte Verstimmung von Gott über sein halsstarriges Volk war noch nicht ganz verraucht gewesen. Ich lese weiter in dem nächsten Kapitel, Kapitel 33, Vers 1 bis 5. Der Herr sprach zu Mose: Geh, zieh von dannen, du und das Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, in das Land, von dem ich Abraham, Isaac und Jakob geschworen habe, deinen Nachkommen will ich's geben. Und ich will vor dir her senden einen Engel und ausstoßen die Kaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter und will dich bringen in das Land, darin Milch und Honig fließt. Ich selbst will nicht mit dir hinaufziehen, denn du bist ein halsstarriges Volk. Ich würde dich unterwegs vertilgen. Als das Volk diese harte Rede hörte, trugen sie Leid und niemand tat seinen Schmuck an. Und der Herr sprach zu Mose: Sage zu den Israeliten, ihr seid ein halsstarriges Volk. Wenn ich nur einen Augenblick mit dir hinaufzöge, würde ich dich vertilgen. Und nun lege deinen Schmuck ab, dann will ich sehen, was ich dir tue. Passet die Vers zu dem Bild, das wir uns von Gott machen, wenn wir an einen lieben Gott glaubet. In den vorherigen Versen haben wir gelesen, dass Gott tatsächlich sein Volk wollte vernichten. Zum guten Glück konnte der Mose umstimmen. Und da lesen wir jetzt, dass es Gott ganz einfach verleidet war mit dem Volk. Er hat nicht mehr selber wollen, sein Volk anführen auf dem Weg ins Land Kanaan. Er sagt da, wenn er nur einen Augenblick mit dem Volk mitziehen würde, dann würde es vernichten, vertilgen. Das tönt nicht nur hart, das ist hart. Und trotzdem hat Gottes Volk nicht allein die Führung von Mose überlassen. Gott hat einen Engel geschickt, der am Volk dann vorausgegangen ist und der es begleitet hat. Aber wenn man sich das überlegt, wie ist das möglich, dass Gott eigentlich sein auserwählte Volk am liebsten hätte wollen vernichten? Machen wir uns vielleicht ganz falsche Vorstellungen von unserem Gott? Im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 31, lesen wir: Schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Auf der anderen Seite steht jetzt einfach im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Was stimmt jetzt da? Haben wir es mit einem furchtbar schrecklichen Gott zu tun, wo wir Angst haben vor ihm? Oder stimmt es, dass Gott selber die Liebe in Person ist? Das Thema beschäftigt mich schon seit langer Zeit. Wie werden wir fertig mit diesen ganz unterschiedlichen Aussagen über Gott? Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir immer wieder das Bild von einem Schnellzug in den Sinn gekommen. Ich finde die Schnellzüge, wie sie zum Beispiel eingesetzt werden zwischen Zürich und Bern, eine geniale Sache. Da ist man dank diesen Schnellzügen in weniger als einer Stunde von Zürich aus zu Bern. Das ist nur möglich, weil die Züge zwischen Olten und Bern auf 200 km pro Stunde können beschleunigen. Wenn so ein Zug in voller Fahrt einem vorbeirauscht, dann spürt man die Wucht, die Kraft, die Energie, die in so einem Zug steckt. Und wer dann zu nahe am Bahndamm steht, der muss schauen, dass er von der Druckwelle von so einem Zug nicht gerade umgeleitet wird. Wer sich dem Schnellzug sogar in den Weg stellen will, der würde erbarmungslos zermalmt. Ganz ein anderes Bild haben wir vom gleichen Schnellzug, wenn er im Bahnhof steht. Da kann man ohne Gefahr so näher ran, wenn man will. Man kann sogar anlangen. Man kann auch durch die offene Tür einsteigen und bequem Platz nehmen. Und wenn man dann in dem Zug sitzt und mit so 200 km durch die Landschaft gleitet, dann kann man voll von den Vorzügen von so einem Zug profitieren. Man kommt bequem, schnell und meistens ohne Stau als Ziel und kann erst noch die Aussicht geniessen. Das sind zwei total verschiedene Seiten vom genau gleichen Schnellzug. Aber man muss wissen, wenn man mit so einem Schnellzug umgehen muss. Dass die Begegnung mit ihm nicht zur Katastrophe wird, sondern dass man eben von den Vorzügen von so einem Schnellzug kann profitieren kann. Ich will jetzt nicht behaupten, Gott sei ein Schnellzug. Aber man muss auch bei Gott wissen, wie man mit ihm umgehen muss. Wie man ihm begegnen kann, dass man von ihm nicht vernichtet wird. Sondern dass man seine Liebe zu spüren bekommt. Ich bin überzeugt, dass wir Menschen oft ganz falsche Vorstellungen haben von unserem Gott. Um Gott zu erfassen, können wir Menschen vermutlich einfach viel zu wenig gross denken. Wir schliessen von uns Menschen schnell mal auf Gott und denken, dass er ja im grossen Ganzen mehr oder weniger etwa gleich muss aussehen und gleich muss funktionieren wie wir. Und das ist gar nicht so ein abwegiger Gedanke, weil es steht ja in der Bibel, wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Und da gibt es Ähnlichkeiten und es gibt Parallelen. Aber wir sind sicher nur in einem gewissen Sinn Gott ähnlich. Weil nur schon das, was wir über Gott in der Bibel lesen können, das übersteigt unsere Vorstellungen bei weitem. Das hat auch der Mose müssen erfahren. Ich lese weiter aus dem Kapitel 33, Vers 18 bis 23. Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er, Gott ist da gemeint, er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf den Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst mir hinterher sehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Wieso ist der Mose überhaupt auf die Idee gekommen, er will jetzt unbedingt die Herrlichkeit von Gott sehen? Dazu müssen wir die Situation von Mose ein bisschen genauer anschauen. Der Mose ist verunsichert. Er trägt die ganze Verantwortung für das Volk Israel. Seine Aufgabe ist es, das halsstarrige Volk ins Land Kanaan jetzt zu bringen. Und da fühlt er sich zu Recht völlig überfordert. Bis jetzt hat Gott höchstpersönlich das Volk Israel durch die Wüste geführt. Er hat dafür gesorgt, dass das Volk mit allem versorgt ist, dass es überleben kann. Und jetzt zieht sich Gott plötzlich zurück und schickt an seiner Stelle einen Engel. Und da fühlt sich jetzt der Mose von Gott ein Stück weit zurückgewiesen. Er weiß nicht so recht, ob Gott jetzt noch wirklich zu einem steht oder ob auch er es ein bisschen verspielt hat mit Gott. Und dafür einfach ein Liebesbeweis oder ein Händedruck würde jetzt einfach gut tun. Und darum fordert der Mose Gott raus und bittet ihn, dass er doch einmal seine Herrlichkeit könnte sehen. Einfach so als Ermutigung. Und wie reagiert jetzt Gott auf diese Bitte? Gott kommt dem Mose entgegen und bietet ihm an, dass der Mose doch wenigstens sehen bekommen soll, wie gütig das Gott ist. Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen, ist die Antwort von Gott. Gott war also bereit, an Mose seine Güte zu zeigen, aber seine Herrlichkeit hat er ihm nicht zeigen. Unter der Herrlichkeit von Gott, was verstehen wir darunter? Unter der Herrlichkeit von Gott verstehen wir Macht, Würde, Majestät, Kraft, Größe, Ehre. Gott kann an Mose diese gewaltige Herrlichkeit nicht zeigen, weil das der Mose gar nicht könnte verkraften. Es wäre einfach zu viel. Noch viel weniger kann ein Mensch das Gesicht von Gott sehen. Wenn das passiert, müsste er auf der Stelle sterben. Nur schon seine Herrlichkeit zu sehen, wäre einfach zu viel zum Aushalten. Aber Gott sieht, dass der Mose Ermutigung braucht. Und er kommt dem Mose so weit entgegen, wie das überhaupt möglich ist. Und darum macht Gott jetzt Folgendes mit dem Mose. Gott stellt den Mose in einem Felsspalt. Und dann hebt er seine Hand über den Felsspalt, sodass der Mose nichts sehen kann und geht in seiner vollen Herrlichkeit an dem Felsen vorbei. Und erst dann, wenn er schon wieder verschwunden ist, nimmt Gott seine Hand weg, sodass ihm der Mose hineinschauen kann. Jetzt die grosse Frage ist, was hat jetzt der Mose von Gott überhaupt zu sehen bekommen? Nicht etwa der Rücken von Gott. Nicht so eine komisch verhüllte Gestalt oder eine Art Rückseite von Gott. Im ursprünglichen Text heißt es da im Vers 23, dann ziehe ich meine Hand zurück und du wirst mein Nachher sehen. Mein Nachher. Das heißt, dass der Mose im besten Fall eine Art, vielleicht einen Schatten von Gott gesehen hat. Oder also einen Nachglanz. Oder einen kleinen Wirbel, einen Staubwirbel nach dem Verschwinden von Gott. So irgendetwas. So also wie die Wellen von einem Schiff oder der Kondensstreifen von einem Flugzeug, wenn sie bereits wieder am Horizont verschwunden sind. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der so viel grösser, stärker, majestätischer, mächtiger und herrlicher ist als wir Menschen, dass wir gar nicht in seine Welt einpassen. Zusammengefasst heisst es über Gott, er sei ein heiliger Gott. Heilig heisst abgesondert. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich kann auch mit dem Wort abgesondert eigentlich nicht viel anfangen. Da braucht es ein paar Erklärungen. Heilig meint nicht eine Eigenschaft. Heilig meint vielmehr einen Wesenszug von Gott. Und zwar beschreibt es das Göttliche, das mit dem Ungöttlichen nichts zu tun hat. Aber wirklich rein gar nichts. Das Göttliche ist mit dem Ungöttlichen, also mit allem, was sündig ist, unvereinbar. Es vertreibt einander so wenig wie Feuer und Wasser. Einer, der die Herrlichkeit von Gott in einer Vision, also nur in einer Vision, nicht richtig, zu sehen bekommen hat, Das war der Prophet Jesaja. Und er schreibt in seinem Buch Jesaja 6, 1 und 5, und ich lese es vor, weil es in der Hoffnung für alle steht. Es war in dem Jahr, als König Usia starb, da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Entsetzt rief ich, ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Wo der Jesaja die Vision hatte, hat er gemeint, er müsse auf der Stelle sterben. Bei dieser Vision von dem heiligen, herrlichen Gott hat er sofort erkannt, was er als Mensch für ein sündiger Mensch ist. Ein unwürdiger. Und ein Engel hat ihn dann beruhigen und hat ihn ein bisschen aufgerichtet, dass er nicht gerade ohnmächtig geworden ist. Wer hingegen Gott von bloßem Auge zu sehen bekommen hat, das sind natürlich Adam und Eva. Sie haben in einer intakten Beziehung mit Gott können leben, bis zum Sündenfall an. Dann aber haben sie auf den Satan gehört, der ihnen als Schlange begegnet ist. Und sie haben sich zum Gehorsam gegen Gott verführen lassen und haben darum die direkte Beziehung mit Gott verloren. Sie haben das Paradies müssen verlassen, weil sie schuldig geworden sind vor Gott. Die Schuld war unverträglich mit der Heiligkeit von Gott. Und das hat katastrophale Auswirkungen auf die ganze Menschheit bis in unsere Zeit. Die Schuld von Gott hat zur Folge, dass jeder Mensch einmal sterben muss. Und wer mit dieser Schuld gegenüber Gott stirbt, der geht nach dem Leben auf dieser Welt am ewigen Tod entgegen. Und er kommt an einen Ort, den die Bibel als Hölle bezeichnet. Das, was dem Monsieur Dupont 1992 passiert hat, was ihm passiert ist, wo er am gleichen Tag zweimal am Tod in die Augen geschaut hat, zuerst bei der Frontalkollision mit dem Auto und dann beim Flugzeugabsturz, das ist für den Menschen, den Gott nicht kennt, der Normalzustand. Er schaut am ewigen Tod permanent, Tag für Tag in die Augen und er selber merkt es nicht einmal. Für so einen Mensch gilt, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist der Fall, wenn du auf der Schiene stehst. Auf der Schiene von einer Schnellzugstrecke und nie weißt, wann der Zug kommt. Wo der Mose Gott bittet hat, er soll ihm doch seine Herrlichkeit zeigen, hat Gott geantwortet, ich lese nochmal den Vers 19 aus dem Predigtext. Ich will von deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Da sehen wir jetzt wieder die andere Seite von Gott, die Gütige. Gott möchte seinen Namen kundtun. Er macht kein Geheimnis aus sich, er versteckt sich nicht. Gott kann man erfahren. Alle nötigen Informationen über Gott stehen zur Verfügung. Alles, was wir über ihn wissen müssen, das steht in der Bibel. Und dann steht da auch noch, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Gott sagt da selber über sich, er sei ein gnädiger und barmherziger Gott. Und so zeigt er sich auch gegenüber Mose. Er geht auf den Wunsch von Mose ein, so weit das möglich ist. Der Mose darf ihm hineinschauen. Und so zeigt Gott an Mose, dass er zu einem steht. Und dass er nach wie vor wette, dass er das Volk ins Land Kanaan führt. Gott ist auch dem Volk Israel gegenüber gnädig gewesen. Gut, er hat es zwar bestraft, aber er hat es nicht ausgetilgt, hat es nicht vernichtet. Von der erwachsenen Generation, die da 40 Jahre durch die Wüste gewandert ist, ist ja praktisch niemand in das Land Kanaan gekommen. Aber mit der nächsten Generation hat Gott seine Pläne ausgeführt. Sein auserwählte Volk hat das Land Kanaan können erobern und ist dort dazu gekommen. Dass wir es mit einem gnädigen und barmherzigen Gott zu tun haben, das sehen wir am deutlichsten im Neuen Testament. Da kann man nachlesen, was Gott zur Rettung der ganzen Menschheit alles unternommen hat. Zu was er bereit war, dass wir Menschen nicht allzusammen elend verloren gehen. Gott hat sein Liebste, seinen Sohn, auf die Erde gegeben. Jesus Christus ist zu uns Menschen gekommen und hat als Mensch unter uns gelebt. Mit Wundertaten, mit seinen Predigten hat er den Menschen hier bewiesen, dass er der Erlöser ist. Und nach 3 Jahren, als er öffentlich auftreten ist, hat er sich für die Schuld und für die Sünden von allen Menschen am Kreuz hinrichten lassen. Er hat an unserer Stelle den Tod auf sich genommen. Mit seinem Tod hat er für unsere Schuld gezahlt. Jesus ist die Tür, die in den Himmel führt. Dank ihm finden wir zurück in eine intakte Beziehung vom lebendigen Gott. Jesus ist auch der einzige Zugang zu Gott. Er ist wie die Tür als Zugang zum Zug, wenn der Zug im Bahnhof steht. Jeder Mensch, der auf das Friedensangebot von Gott eingeht und es annimmt, der muss überhaupt keine Angst haben vor der Begegnung mit Gott. Er ist von dem schrecklichen Zustand, wo er permanent am ewigen Tod in die Augen schaut, befreit. Er steht vor Gott, wie wenn er nie gesündigt hätte. Daran sehen wir, wie viel das Gott an uns Menschen gelegen ist. Er hat seinen Sohn für uns Menschen hergegeben. Man könnte auch ohne weiteres sagen, Gott hat sich in Jesus für uns Menschen geopfert. Und das zu einer Zeit, wo niemand von uns nach ihm gefragt hat, wo wir alle zusammen an seine Finde gewesen sind. Daran sehen wir, wie unendlich gross Gottes Liebe ist. Ist dir klar, was mit dir passiert ist, wenn du an die Erlösung von Jesus Christus oder durch Jesus Christus kannst glauben? Mit deinem Leben bist du vorher auf den ewigen Tod zugesteuert und du hast das selber nicht einmal realisiert. Dank dem, dass Gott dir gnädig und barmherzig begegnet ist, wie an Mose, hat er dir permanent Bedrohung durch den Tod auf die Seite geschafft. Du kannst wissen, dass deine Zukunft im Himmel wird stattfinden. Das ist etwas, wo du keinen Beitrag geleistet hast dafür. Das hast du allein Gott zu verdanken. Was ist das für ein Riesenglück? Darum, es lohnt sich, immer wieder darüber nachzudenken. Ich will sogar sagen, täglich darüber nachzudenken, was mit uns passiert ist, wenn wir an Gott und Jesus glauben können. Das ist mehr, als Monsieur Dupont erlebt hat. Dass er zweimal am gleichen Tag am sicheren Tod in die Augen geschaut hat, das hat ihm sein Leben sicher auf den Kopf gestellt. Komplett. Wie viel mehr muss es doch auch uns verändern, wenn wir checken, was Gott durch seinen Sohn Jesus Christus für uns tun hat. Die Rettung vor dem sicheren Tod auf der einen Seite und das unendlich grosse Geschenk auf der anderen Seite, dass wir mit dem heiligen Gott eine lebendige Beziehung können haben. Das stellt doch auch unser Leben total auf den Kopf. Da kann es doch nicht mehr weitergehen wie vorher. Da gibt es doch ein klares Vorher und ein Nachher. Ein vor der Bekehrung und das Leben nach der Bekehrung. Nach 40 Jahren Wüstenwanderung ist dann das Volk Israel an Jordan angekommen. Und auf der anderen Seite ist jetzt das Land Kanaan gelegen. Das versprochene Land. Ein Land, wo Milch und Honig fließt. Das ist ein Bild für ein Land, wo man in Freiheit und im Wohlstand leben kann. Ein Land, wo die Sehnsucht gestillt werden. Jetzt geht es nur noch darum, den Jordan zu überqueren und das Land mit der Hilfe Gottes einzunehmen. Am Stamm Ruben, am Stamm Gad und am halben Stamm Manasse. Diesen Stämmen hat jetzt das Land östlich vom Jordan, also außerhalb vom Land Kanaan, schon sehr gut gefallen. So gut, dass sie zu Mose gegangen sind und zu ihm gesagt haben, ich lese aus dem 4. Mose, Kapitel 32, Vers 1 und 5. Die Söhne Ruben und die Söhne Gad, der Stamm Manasse wird da nicht erwähnt, ist aber auch dabei gewesen, hatten sehr viel Vieh und sahen das Land Jaser und Gilead an als gute Weide für ihr Vieh. Und sie sprachen, haben wir Gnade vor dir gefunden, so gib dies Land deinen Knechten zu eigen und lass uns nicht über den Jordan ziehen. Die 2,5 Stämme, die haben sich mit dem Land östlich vom Jordan zufrieden gegeben. Sozusagen mit dem Zweitbesten. Die haben sich gesagt, lieber der Spatz in der Hand als die Tauben auf dem Dach. Sie haben auf das Land, das Gott ihnen versprochen hat, ganz bewusst verzichtet. Sie haben gefunden, die schönen, saftigen Weiden, die passen ideal zu ihren grossen Viehherden. Die paar Stämme haben sich mit dem irdischen, materiellen Wohlstand zufrieden gegeben. Später ist es mit dem Nordreich Israel dann immer mehr bergab gegangen. Das Volk hat Gott den Rücken zugekehrt. Und die 2,5 Stämme, das sind die ersten gewesen, die in die Verbannung weggeführt worden sind. Und von denen ist keiner mehr zurückgekommen. Die anderen 9,5 Stämme, die haben sich der Führung von Gott anvertraut. Und Gott hat mit ihnen seine Pläne verwirklicht. Die Stämme haben den Jordan überquert und sind in das versprochene Land eingezogen. Ein Land, das alle Voraussetzungen hatte, dass man unter der Führung vom allmächtigen Gott in Wohlstand und Frieden leben konnte. Israel hat unter dem König David und vor allem in der Regentschaft vom König Salomo, eine richtige Blütezeit erlebt. Fantastisch. Jetzt, was können wir aus dem Schicksal von diesen Stämmen lernen? Wenn wir uns bewusst sind, dass Jesus Christus für unsere Sünden gezahlt hat, dann steht nichts mehr zwischen uns und dem allmächtigen Gott. Dann haben wir Frieden mit unserem himmlischen Vater. Dann sind wir ein Kind von Gott. Was für ein Riesengeschenk. Dann möchte Jesus jetzt aber auch der Herr über unser Leben sein. Das heisst, wenn du ihm nachfolgen willst, wenn du dich dazu entschlossen hast, dann wird dir Jesus in deinem Leben vorausgehen. Dann sagt er aber, wo es durchgeht, in welche Richtung und auch in welchem Tempo. Ob du dich Jesus wirklich so radikal willst ausliefern, muss man sich gut überlegen, ist klar. Ich bin allerdings vollkommen überzeugt, dass sich das mehr als lohnt. Wieso? Weil Jesus am besten weiss, was du für ein sinnerfülltes Leben brauchst. Wenn wir einverstanden sind, dass Jesus uns durchs Leben führen dann gehen wir bewusst über den Jordan ins Land Kanaan ein, wo Jesus uns ein Leben schenkt, das uns ausfüllt, befriedigt. Das bedeutet nicht unbedingt, dass wir ein ruhiges Leben haben, ohne jegliche Probleme. Nein, aber ein Leben, wo die Sehnsüchte gestillt werden. Ein Leben, das uns voll befriedigt. Das Leben, das gibt es nur unter der Führung von Jesus. Zugegeben, es braucht Mut und auch ein grosses Vertrauen, sich ihm auszuliefern, aber ich bin 100% überzeugt, dass sich das mehr als lohnt. Wenn mir das zulässt, muss ich das mal vorstellen, dann steht unser Leben unter der Leitung von dem allmächtigen Gott. Der Gott, der so herrlich, mächtig, majestätisch und heilig ist, dass wir es nicht einmal würden aushalten, ihn zu sehen. In unserem reichen Land ist die Versuchung gross, dass auch wir uns mit dem Zweitbesten zufrieden geben. Dass wir uns mit dem Spatz in der Hand zufrieden geben und dass wir auf ein Leben unter der Führung von Gott verzichten. Viele weigern sich, über den Jordan zu gehen. Und da rede ich ganz bewusst zu uns, Christen. Wir meinen, wir wissen es besser. Oder immer wieder, wir wissen es besser. Und versuchen dann, unsere Sehnsucht im Luxus zu stillen. Wir warten von einem schnellen Auto, von einem dicken Bankkonto, von einem Traumhaus oder Traumpartner. Mehr Befriedigung als von einem Leben unter der Führung von Gott. Und das ist ein riesiger Irrtum. Wenn du realisierst, dass der weltliche Wohlstand deine Lehre nicht ausfüllen kann, wenn du dich nach einem sinnerfüllten Leben sehnst unter der Führung von Jesus und du noch nicht herausgefunden hast, wie du das erreichen kannst, dann fang doch ganz einfach an, mit Jesus darüber zu reden, im Gebet. Und dann warte einfach mal ab, was Jesus daraus macht. Es ist Jesus, der dich über den Jordan bringt in ein Leben, das dich voll befriedigt und ausfüllt. Und das ewige Leben, das fängt nicht erst an, wenn du mal gestorben bist. Es ist dort schon präsent, wo wir unter der Führung von Jesus unterwegs sind. Amen. Ich tue noch beten. Herr Jesus Christus, es ist einfach eindrücklich und irgendwie unfassbar, was du für uns tun hast. Dass du die Herrlichkeit im Himmel verlassen hast, zu uns abgekommen bist. Nur weil du nicht vertreibt hast, dass wir Elend zugrunde gehen. Herr, für uns hast es du gemacht. Du hast uns gerettet, weil wir schuldig sind, weil wir vor dem heiligen, herrlichen Gott gar nicht bestehen können. Du hast die Brücke gebaut. Du bist der Zugang zu unserem himmlischen Vater. Und du hast unsere Schuld vergeben, indem du dein Leben für uns hergegeben hast. Herr, hilf uns, dass wir immer wieder daran denken, was da passiert ist. Und hilf uns, Konsequenzen daraus zu ziehen. Dass wir bereit sind, uns dir ganz anzugeben. Dass du uns kannst vorausgehen kannst, dass du unser Leben kannst bestimmen kannst. Herr, im Innersten wüssten wir es. Es wäre der beste Weg. Der sich lohnt. Wenn du führst, dann kommt alles gut raus. Auch wenn es vielleicht ein schwerer Weg ist, aber es ist Sinn erfüllt. Es ist das, was wir uns im Grunde genommen wünschen und das Beste für uns ist, so wie du dir ausgedacht hast. Bitte hilf uns doch, dass wir den Mut haben, das Vertrauen haben, uns dir ganz auszuliefern. Und das Ganze auch dir zur Ehre, für dich, wenn wir unterwegs sind. Herr, mach du Grosses aus unserem Leben. Amen.